ich habe keinen Bock mehr, dass man das Talent, das ich habe, das Potenzial, das ich habe, nicht sieht, dann machst du es einfach selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich in die Welt hinaustragen möchte, auch diese Selbstbestimmtheit. Wir reden jetzt schon öfter darüber. Wenn dir keiner diese Chance bietet, dann gib es dir einfach selbst, mach es selbst. Und das war bei mir der Grund.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Karin Heinzel. Karin ist als Kind zweier Kulturen in Österreich aufgewachsen. Als kleines Mädchen wollte sie Delfinforscherin werden. Es sollte jedoch ganz anders kommen. Nach ihrem Kommunikationsstudium in Wien und New York begann ihre Karriere in der PR-Branche in Washington. Als die Finanzkrise die USA erschütterte, geht sie mit ihrem Mann auf Weltreise und schlägt danach ihre Zelte in Berlin auf. Es beginnt eine berufliche Phase mit vielen Rückschlägen, die in der Arbeitslosigkeit endet. Eine Reise nach Indien ändert für sie jedoch alles. Nach ihrer Rückkehr ist ihr klar, warum sie bisher noch keine Erfüllung im Berufsleben fand. Wenig später nimmt sie ihr Schicksal in die eigene Hand und gründet mit MentorMe eine Plattform, die sie selbst gerne zu Beginn ihres Berufslebens genutzt hätte. Auf MentorMe finden Frauen Mentorinnen und Mentoren, die ihnen dabei helfen, sich beruflich zu orientieren, weiterzuentwickeln oder neu zu positionieren. Im Podcast spreche ich mit Karin über ihre ganz persönliche und nicht immer ganz einfache Reise zu ihrem beruflichen Glück. Wir versuchen dabei herauszuspüren, wo die entscheidenden Wendepunkte in ihrem Leben dafür waren, und sie verrät mir, vor welchen Herausforderungen sie aktuell steht. Besonders fasziniert an Karin hat mich ihre unglaubliche Energie und ihr Fokus, mit dem sie ihre unternehmerischen Ziele verfolgt. Und jetzt viel Spaß mit Karin Heinzel. Hi Karin, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du, sehr gerne. Als Julia Derninger, eine gemeinsame Freundin und Bekannte von dir erzählt hat und ich dann ein bisschen recherchiert habe, was du so alles machst, wo du herkommst, was deine Mission ist, war mir klar, wir beide müssen mal reden. Lass uns mal ein bisschen verstehen, wie das ja dazu gekommen ist, was du heute machst. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit ganz am Anfang. Wo bist denn eigentlich aufgewachsen? Was wolltest du als kleines Mädel mal werden?
Johannes, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen als Kind von zwei Kulturen, aber auch von ganz unterschiedlichen Generationen. Und zwar in Österreich, man hört es mir ziemlich schnell an. Und auf die Frage, was ich mal werden wollte, vor allem auch als Kind. Ich wollte sehr viele Jahre lang als Kind eine Delfinforscherin werden. Und da gibt es ja jetzt auch so Coaching-Tools, wo man mal diesen Blick zurück in die Kindheit wagt und sich natürlich fragt, warum? Also welche Werte liegen dem zugrunde? Und bei mir kann ich eigentlich auch sagen, Freiheit ist ein ganz großer Wert, warum ich wahrscheinlich dann auch jetzt heute geworden bin, eine Unternehmerin. Weil das hast du als Forscherin on the field mit Delfinen, die auch so ein Stück weit Freiheit symbolisieren. Und so gesehen war das mein Kindheitstraum, der sich in einem ganz anderen heute ein Stück weit doch auch verwirklicht hat.
Woher kam das? Also waren deine Eltern irgendwie oder haben deine Eltern irgendwas mit Tieren zu tun gehabt? Wurde es da irgendwo geprägt oder was waren die Einflüsse da?
Meine Eltern hatten nichts mit Tieren zu tun beruflich, bis auf das, dass meine Mutter tatsächlich am Bauernhof aufgewachsen ist in Brasilien am Land. Mein Vater hatte Tiere, aber hatten nichts damit zu tun. Ich weiß es nicht, vielleicht war das die Zeit, wo Flipper irgendwie so groß war und ich war so begeistert von diesem menschenhelfenden Tier, das Freunde hat, das immer auf Abenteuer geht und so gesehen irgendwie die Welt gemeinsam mit ich glaube, so jungen Mädchen gab es da, bestreitet. Und ich fand den ganzen Kontext irgendwie aufregend und in der Natur sein und mit Tieren arbeiten und wie gesagt, die Freiheit zu leben.
Forscherin bist dann aber nicht geworden. Wie ging denn dann so deine berufliche Laufbahn dann weiter und zu Ende? Was hast du dann gemacht?
Ich glaube, die berufliche Laufbahn bei mir hat begonnen mit dem mit dem quasi Auswandern, kann man sagen, von Österreich nach New York. Ich war Ende 20, ich war kurz vor meinem 21. Geburtstag, war auch gut, war erst ab 21 Jahre kann in New York, in Amerika die Post losgehen. Ich bin nach New York gegangen, weil ich für meine damalige Magister, da gab es noch einen Magister, heute gibt es ein Master, Studium, die Arbeit geschrieben habe. Und das war ein Vergleich eines österreichischen und amerikanischen Politikers in TV-Diskussionen. Und ich dachte mir, ich nutze die Chance und gehe in die weite Welt hinaus, weil das war auch eines der Dinge, die mein Vater mir immer gesagt hat. Er hat immer gesagt, wenn Gott will seine Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Und ich dachte mir, ach, New York ist geil. Und so gesehen bin ich dann nach New York gegangen, in den Endzügen meines Studiums in Österreich, und bin quasi in die Bibliothek gegangen, habe eben dann auch, um auf deine Frage zurückzukommen, parallel das erste Mal wirklich zu arbeiten begonnen, in einer PR-Agentur, über Umwege sogar im Financial District, im World Financial Center. Das war ja eines der Gebäude, was nach 9-11 auch wirklich noch stehen blieb. Das hat so eine Kuppel. Da war ich drinnen. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch außerhalb vom Wasser. Aber es war unglaublich spannend, weil ich war dort die Sekretärin von ein paar Portfolio-Managern eines Finance-Unternehmens. Und habe dann dort auch das Geld gesammelt mit diesem Job. Das war auch noch bevor die Krise kam, 2008. Und Boni wurden stark ausgeschüttet. Und ich war so, wow, was geht hier eigentlich ab? Habe auf jeden Fall dieses Geld dann auch gespart, um später in Washington nochmal etwas zu studieren. Weil ich habe dir gesagt, ich bin nach New York gegangen, habe meine Masterarbeit geschrieben für mein Studium Kommunikationswissenschaft. Und ich wusste ziemlich schnell, das ist so alles und nichts. Und mir fehlt da wirklich noch der berufliche Fokus, um dann wirklich in einem Beruf erfolgreich starten zu können. Und das fehlte mir. Ich habe das nicht wirklich gefühlt. Vielleicht ein bisschen auf meine Eltern zurückzukommen. Mein Papa ist Kriegsgeneration. Der ist mittlerweile 93 Jahre. Meine Mutter kommt aus Brasilien, aus dem Land, hat die erste Schule überhaupt mit 10 erst besucht. Mir wurde da dieses ganze berufliche Erfolg in der Kindheit nicht mitgegeben. Das konnten meine Eltern auch gar nicht. Und deshalb habe ich dieses Geld dann, was ich im Finanzbereich angespart habe, dann investiert in ein weiteres Studium, wofür ich dann nach Washington D.C. gegangen bin und Political Management studiert habe. Und das, muss ich sagen, war wirklich toll. Die amerikanischen Unis sind da ja wirklich sehr hands-on, war intensiv. Ich habe dann nebenbei in der Botschaft gearbeitet. Und mit dem Wissen wusste ich dann, in welchen Bereich ich gehen möchte, war aber nicht Unternehmertum damals.
Okay, aber das ist ja schon, also du hast dann wahrscheinlich mit 18 irgendwo die Matura gemacht, oder? Ja, und dann direkt das Studium angeschlossen, dass du mit 21 dann deine Magisterarbeit auch schreiben konntest. Was war das? Dem musst du vielleicht ein bisschen diesen Moment mit nach Matura. Warum hast du dich für Kommunikationswissenschaften entschieden? Wieso bist du diesen Weg gegangen?
Ich muss wirklich sagen, ganz banal, ich wusste nichts anderes. Im Nachhinein, die Jahre danach, habe ich mir oft gedacht, wahrscheinlich hätte ich Jura studieren sollen. Ich habe BWL probiert, aber ich war schlichtweg zu schlecht. Also alles, was mit Buchhaltung und Kostenrechnung zu tun hatte, hatte ich eine negative Prüfung nacheinander und dann dachte ich mir, ach, Kommunikationswissenschaft ist einfach. Und Wien war ja auch, ich habe in Wien studiert damals, ist ja auch eine schöne Zeit und wir haben eine tolle Zeit verbracht. Wir waren jung, wir wollten leben und ich dachte mir, dann ist es halt Kommunikation. Ich war auch in dieser Studienzeit gar nicht so umtriebig, was den Job anging. Mir wurde wirklich so in den Endzügen des Studiums bewusst, als ich nach New York gegangen bin, ist mir klar geworden, jetzt musst du Gas geben. Und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell. Also erst mit so 20. Ich habe zwar relativ zügig studiert, aber ich war auch keine Einzelstudentin. Aber dann erst habe ich realisiert, okay, jetzt geht's Leben los, jetzt startest du durch.
Ja, Kreis, wenn du sagst, erst mit 20, ich finde das noch sehr früh, aber ich glaube, das, was du beschreibst, das beobachte ich bei ganz arg vielen jungen Menschen und Studenten und Studentinnen. Einfach dieses, ja, ich studiere halt mal was, weil wird halt von mir erwartet oder ich weiß eh nicht, was ich tun soll und dann mache ich halt mal. Und dann fängt man also an zu studieren und merkt, und klar, genießt sein Leben, hat viele andere Themen als junger Mensch. Ja, ganz klar. Und ja, und irgendwann mal merkt man es halt oder nicht. Und ich finde es spannend, weil ich glaube, und das ist eine These von mir, dass viele Menschen leider nicht zu einem Punkt kommen in einem Studium, ja, wo sie sagen, ey, irgendwie jetzt muss ich was tun. Und du dann eine Veränderung eingeleitet hast, in dem Fall nach New York gegangen bist und dich nochmal komplett weiterentwickelt hast, ne? So, und so einen Schalter umgelegt hat. Ja, die machen dann ihr Studium fertig, machen dann vielleicht nach einem Bachelor noch irgendwie einen Master und werden dann halt irgendwas, was der Studiengang mehr oder weniger so anbietet, schlittern dann genauso in den Job, wie sie ins Studium geschlittert sind und wachen irgendwann mal auf mit 30, Mitte 30 und denken, hä, habe ich einmal eine bewusste Entscheidung getroffen über mein Leben? Ja, und das finde ich dann sehr, ja, traurig, macht mich traurig.
Johannes, ich stimme dir zu 100% zu und das ist auch das, was ich die letzten Jahre, seitdem ich dieses Sozialunternehmen leite, wir haben so mit ganz viele Berufssuchende zu tun, Frauen. Wir kommen sicher, hoffe ich, nachher noch ein bisschen darauf zurück. Aber was ich hinaus will, im Uni wird uns keine Selbstständigkeit und kein proaktives Handeln gelehrt. Wir bekommen Aufgaben, die müssen wir erfüllen, die müssen wir abgeben, aber freies, kreatives Denken, geschweige denn unternehmerisches Denken, wird nicht gelernt. Und so gesehen kommen wir als junge Menschen nie in die Situation, uns mal innezuhalten, zu überlegen, was ist in mir, welches Gefühl, was könnte ich denn wirklich später mal werden, was sind meine Träume, was sind meine Ziele? Uns wird es quasi fast schon, wir sind ja alle prädestiniert, oder viele, nicht alle, aber in Zentraleuropa, uns wird es auf dem Silbertablett serviert, wir müssen unsere Examen machen und dann kriegen wir irgendwann mal das Jobangebot, da wird dann auch oftmals gar nicht hinterfragt, ist es denn das, was mich erfüllt? Wenn es uns nicht erfüllt, machen wir es vielleicht trotzdem viele, viele Jahre lang, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir irgendwann mal, wie du gesagt hast, um die 30 sagen, das erfüllt mich gar nicht, ich steige jetzt aus, ich mache komplett was anderes. Es ist tatsächlich noch so, die Uni, und ich glaube, weil ich auch davon gelitten habe, also auch diese fehlende wirkliche Praxis-Insight, jahrelang nach der Uni noch, habe ich dann viele Jahre später auch Mentoring gegründet.
Spannend. Ja, da kommen wir definitiv nachher noch drauf zu sprechen, sehr ausführlich. Aber das war die Punkte, ne? Ist schön, dass du das auch so siehst und mir da zustimmst, weil bei dir war für mich jetzt, wie du es erzählt hast, eben dieser magische Moment oder der für dich vermutlich einen Unterschied gemacht hat, ja, eben diese, die Tatsache, dass du nach New York gegangen bist als 21-jähriges Mädel, und was ja auch keine normal oder keine zwangsläufige Entscheidung ist, ja. Wie ist denn das gekommen, dass du dann plötzlich gesagt hast, da gehe ich nach New York? War das deine Eltern, die das gesagt haben? Wann hast du gemerkt, hey, ich brauche jetzt hier eine Veränderung oder ich will da jetzt eine, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, die man als junger Mensch, als junge Frau treffen muss.
Dieses Zitat, das ich vorher nannte, wem Gott will seine Gunst erweisen, schickt er in die weite Welt, ist mir natürlich auch sehr eingeimpft worden. Mein Vater war schon ein Reisender und ich hatte Lust. Ich muss aber dazu sagen, dass auch hier damals, da gab es keine langen, großen Überlegungen. Ich wollte ursprünglich auch wirklich nur für ein Semester hingehen. Daraus wurden dann 4 Jahre. Ich glaube, New York war etwas so, die große, weite Welt schnuppern. Es ist eine unglaublich kosmopolitische Stadt, ein Melting Pot von jung und alt, kreativ, verrückt, konservativ, religiös, nicht religiös, kulturell, alles Mögliche, Finanzen, alles. Ich habe das schlichtweg auch dort genossen. Die ersten 4 Jahre hatte ich auch keinen Stress. Der Stress kam oder der Druck. Nicht Stress, aber Druck. Weil natürlich, New York ist eine tolle Stadt, aber in Amerika ist der Erfolgsdruck, würde ich tatsächlich sagen, noch ein Stück weit härter wie hier. Man merkte schon, in Amerika Studenten, die fangen schon im Bachelor an, sich bei 10.000 ehrenamtliche Dinge zu engagieren, weil sie wissen, das macht dann viel Sinn und viel aus, wenn sie sich später bewerben auf Jobs. Aber ich persönlich war frei. Erst am Schluss dachte ich mir auch so, jetzt muss wirklich was kommen. Ich muss aber dazu sagen, Johannes, für mich war der Game Changer in meinem Leben war nicht New York. New York war fantastisch. Der Game Changer für mich war Jahre später, nachdem ich schon im Berufsleben angekommen bin, als ich gesagt habe, tat aus, ich mache jetzt wieder einen großen Sprung in eine komplett andere Welt und ich gehe nach Indien. Das war für mich der Game Changer.
Okay, ja super. Dann mach doch mal kurz ein Fast Forward. Wie kommt es dahin? Und dann diesen Zeitpunkt, den will ich natürlich sehr gern mal verstehen. Ja, also wie kommst du von, du warst dann in Washington nach New York, hast dort gearbeitet. Wie ging es dann sozusagen von Washington nach Indien?
Nach 4 Jahren kam die Financial Crisis. Das war 2008. Man hat es in New York schon gemerkt. Es hat gebrodelt. Man hat gemerkt, Leute verlieren ihre Jobs. Das war ja auch die Immobilienblase, die dann irgendwie aufgeplatzt ist. Ich war am Ende des Studiums, beziehungsweise habe es abgeschlossen, habe zwar für meine Uni gearbeitet, aber ich habe auch keinen Job gefunden im Bereich, den ich wollte, bei so politischen Beratungshäusern. es gab dann irgendwann mal nichts mehr. Mein heutiger Mann, damaliger Freund, hat auch mit mir studiert, der war in New York, hat Architektur studiert. Und auch er hatte zwar einen Job, aber wir haben beide gesagt, jetzt sind wir 4 Jahre hier. Bleiben wir in New York zu der Zeit, wo es wirklich kritisch wird, oder ziehen wir quasi weiter? Wir haben uns für das Zweitere entschlossen und haben aber gesagt, wir wollen die Finanzkrise durchtauchen und waren 1 Jahr am Reisen. Und haben dann auch nochmal unglaublich schöne Dinge, reale Dinge, die die Welt so hat, gesehen in der ganzen Welt. Wir waren in Südamerika 3 Monate, dann waren wir in Asien 3 Monate und Europa in between, ja, für ein paar Wochen. Das war eine unglaubliche Zeit, wenn ich an Menschen zurückdenke, in Tibet, in Lhasa, da siehst du in Gesichter und du weißt, wow, die Welt ist nochmal viel mehr als das, was du jemals irgendwie gesehen hast, als du aufgewachsen bist. Und wir sind zurückgekommen, wir wussten, wir wollen nicht mehr nach New York, diese Reise war vorbei, wir wollen weiterziehen. Und haben uns überlegt, London oder Berlin. Und ich war zuvor einmal in Berlin, mein Mann war einmal in London. Wir haben uns beide Städte angeguckt und haben ganz klassisch so Pro- und Kontraliste gemacht. Und mir hat Berlin deshalb gefallen, weil Berlin war für mich sehr ähnlich wie New York. Es war ein unglaublicher Free Spirit. Es war jung. Berlin ist heute noch jung. Menschen waren auf der Straße. London ist mir damals sehr konservativ gekommen. Und ich bin sehr froh, dass wir die Entscheidung für Berlin gemacht haben. Wir haben hier angefangen. Ich musste aber dann, jetzt war ja eigentlich die schöne Reise, dass in Berlin ankamen. Ich hatte einen Magister von meiner österreichischen Uni, einen Master von meiner amerikanischen Uni, hatte Berufserfahrung im Hochschulwesen, war im Finance-Bereich. Jetzt kommt dann wieder die kleine Karin nach Berlin und hat sich beworben und hat nichts bekommen.
Wie alt warst du da? Gib uns kurz eine Referenz, dass wir das einordnen können.
Ich glaube, ich war 25. Ich war 25.
26. Okay. Ja, also auch noch also junger Berufseinsteigerin, also jetzt nicht irgendwie, ja.
Nein, 26, relativ jung, ja.
Okay.
Und ich dachte mir, aber trotzdem mit guter Erfahrung letztendlich, mit Studium, also das war ja nicht schlecht. Ich dachte mir, ich kriege sofort einen Job, aber das war leider Gottes nicht meine Realität. Und ich habe gesagt, gut, dann beiße ich halt nochmal in den sauren Apfel und mache nochmal ein Praktikum. Habe bei einer Public Affairs Firma begonnen, ein Praktikum zu machen, weil ich hatte ja Political Management in Washington studiert und war eigentlich dann ziemlich froh, wie das Praktikum vorbei war und hatte aber das Glück, dass in einem der letzten hier Abende mit dem Team ich mit einem Kollegen gesprochen habe, der dann gewechselt hat in die Politik selbst, zu den Liberalen. Und wir haben uns unterhalten über den Wahlkampf von Obama, war ja kurz zuvor zum ersten Mal, dass er gewählt worden ist. Und er hat gesagt, schick mal deine Bewerbung an die Liberalen. Ich habe es gemacht. Ich war weder Parteimitglied, geschweige denn Parteisoldat. Ich wusste, ich bin ein sozialliberaler Mensch. Die Grundwerte stimmen mit meinen überein. Und so kam es dazu, dass ich auf einmal als Nicht-Parteisoldat und auch Österreicherin bei den deutschen Liberalen zu arbeiten begonnen habe. Und da war ich auch wieder mal ein Exot. Es waren für mich 3 aufregende Jahre und das wiederum greift schon etwas vorher. 2013 habe ich meinen Job verloren, denn die Liberalen, die FDP, ist aus dem Bundestag rausgewählt worden und viele Menschen, viele Angestellte, Fraktionen im Bundestag haben ihre Jobs verloren, ich auch. Okay. Für mich war es zwar hart in dem Moment, aber auch okay, weil ich wusste schon bevor, das ist nicht mein Pflaster. Das ist nicht der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entfalten kann. Das ist die Politik nicht. Und was ich dazu sage, es hat, glaube ich, nicht mit den Liberalen zu tun. Ich glaube, es geht in allen Parteien so. Und ich dachte mir, dann mach wieder mal was anderes. Geh halt wieder mal auf Reisen. Und zwar auf Reisen mit einer Bedeutung. Und über einen damaligen Praktikanten von mir, der Inder war und von einer deutschen Familie adoptiert worden war, bin ich auf diese deutsche Mutter gekommen, die wiederum eine Spendenorganisation hatte für ein paar indische NGOs. Und wir haben gesprochen und für mich war klar, okay, du gehst jetzt nach Indien. Du gehst nach Indien, du engagierst dich jetzt, du hast sowieso deinen Job verloren, sofort wieder bewerben. Nee, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich mache etwas nicht nur für mich, sondern was für und mit Menschen ist. Weil dieses Gefühl hatte ich in der Politik leider nicht. Und so kam es, dass ich nach Indien gegangen bin. Und das Interessante war, das war zu einer Zeit, wo es wirklich, wo Indien schwierig war. Indien war in den Medien aufgrund der ganzen schrecklichen Vergewaltigungsfälle. Und am Anfang hat damals mein Mann noch gesagt, ja, geh nach Indien. Ich glaube, er glaubte, dass es nur so ein Gelaber von mir ist und eine Idee und ein paar Tage später ist das weg. Aber ich bin nach Indien gegangen und ich habe meiner Familie auch versprochen, ich passe auf mich auf, ich gehe abends auch nicht alleine raus und wenn ich im Taxi wohin fahre, in Mumbai, ich war in Mumbai stationiert, war aber vor allem am Land, außerhalb von Mumbai, dann nehme ich auch immer ein Pfefferspray mit. Und so bin ich nach Indien gegangen und das wurde für mich zum Gamechanger und zu einer der wunderschönsten Zeiten meines Lebens.
Wow, wow, das heißt, Job verloren, da danach gesagt, was machst du jetzt? Da auch wieder Reisen als dein Mittel der Wahl entdeckt, da für eine Horizonterweiterung, für den nächsten Schritt einfach. Und dann, ja, auch den Schritt, wie lang warst du da unten? Und ich meine, du, wie gesagt, du warst verheiratet oder hast zumindest einen Freund, ist ja auch privat eine Entscheidung, da sich über längere Zeit räumlich zumindest zu trennen. Ja,
ja, ich war schon verheiratet, ja, aber wir waren auch schon lange zusammen. Ich bin dieses Jahr mit meinem Mann 20 Jahre zusammen, also das ist nicht mehr so, also, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es sind jetzt nicht irgendwie Lovebirds, die jetzt gerade mal verknallt sind, so. Ist die Realität, sorry, ich hoffe, ich störe niemanden, aber so, ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich glaube, ich würde mir zustimmen. So, es war okay, ich habe es versprochen. Ich bin letztendlich 4 Monate hingegangen und wir waren auch in Kontakt und auch mit meiner Familie. Und das Interessante war, Johannes, dass ich hatte zwei große Entscheidungen in meinem Leben. Das war einmal nach Indien zu gehen und einmal dann mein Sozialunternehmen zu gründen. New York war aufregend, aber das war nicht das extrem Große. Mhm. Und was interessant ist, bei beiden Entscheidungen für Indien und für das Unternehmertum waren zuvor Momente da, wo ich eine Gänsehaut bekommen habe, wo ich in mir äußerlich, aber auch innerlich so ganz stark das Leben gespürt habe. Und das sind Gefühle, die sind alles. Das ist Angst und Vorfreude zugleich. Das ist Respekt, aber auch so der Mut, ich mache das. Und im Nachhinein weiß ich, wenn man so einen Moment hat, ist es etwas ganz, dann wird was ganz Besonderes kommen. Dann eröffnet sich eine Chance, die man eigentlich nicht absagen sollte. Und so gesehen war Indien wunderbar. Und weil ich vorher gesagt habe, ich bin dort, es war so ein Gamechanger. Erst in Indien habe ich gelernt, was es bedeutet, proaktiv zu sein, aus mir herauszugehen. Das hatte ich vorher nicht, weder im Studium noch in Amerika, noch hier dann in der Politik in Deutschland. In Indien war ich so, ich war die einzige Westliche in diesen Dörfchen außerhalb, 4-5 Stunden außerhalb von Mumbai. Das Leben war komplett anders, komplett anders. Da gibt es keine, viele Dinge gibt es nicht, die bei uns im Alltag normal sind. Ich war 4 Monate dort, habe meine Wäsche mit der Hand gewaschen, musste irgendwie Dinge aufnehmen, dass ich überhaupt Klopapier bekomme. Meine Kollegen haben ja alle kein Klopapier genommen, nimmt man in Indien nicht, man ist am Boden. Also auch die Kommunikation, das Leben, auch es war eine NGO, wir hatten es zu tun mit Menschen aus Kasten, Wanderer, wirklich aus Armut in Slums. Aber die Inder selbst lieben es zu reden. Das heißt, was man zu mir gesagt hat, ganz am Anfang, Karin, stell dich hin in eine Schule und rede bitte vor 200 Kindern. Und ich, ohne mir vorher das angekündigt zu haben, das würde man bei uns ja nie tun. Und ich stand da und dachte mir, oh Gott, was sagst du denn? Ich hatte ja keine Ahnung. So, und es kam dann immer wieder diese Situation, dass ich vor Situationen gestellt worden bin, in denen ich, für die ich nicht vorbereitet war, für die ich nicht, bei denen ich zum Teil gar nicht wusste, was ich machen soll, aber das hat mich schlichtweg, das hat mich erweitert und heranwachsen lassen. Und ich habe dann erkannt, mein Gott, ich kann viel mehr, als ich bis dato glaubte. Ja, dieses ganze Leben dort, dann in Mumbai bin ich herum, quasi tagsüber herumgesprungen, ich habe es wirklich geliebt. So schwierig das Land sein kann für Frauen, so fantastisch und hervorragend ist es für die Menschen und das Lachen und die Freude, die es gibt. Indien ist ein reiches Land, sowohl an Armut als auch an Reichtum, also an Schönheit. Hm. Und ich habe beides gesehen, aber profitiert habe ich vor allem von den schönen Aspekten. Und so gesehen hat es mich maßgeblich geändert.
Wahnsinn, ja. Du, was du da beschreibst, das habe ich auch durchlebt und für mich ist das, also nicht in Indien, ich war auch zwar länger in Südafrika, aber für mich ist das, deshalb Unternehmertum, die beste eigentlich das beste Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung, weil unternehmerisches Handeln einen genau in diese Situationen bringt, die du auch in Indien erlebt hast, ne? So in Situationen geschmissen zu werden, ne, nichts vorgesetzt zu bekommen, sich in der Selbstwirksamkeit zu erleben und zu merken, hey, Moment mal, ja, ich kann die Welt gestalten oder zumindest einen kleinen Teil oder Aspekt davon, ja? Und wenn man das oft genug macht, dann ist es unglaublich empowernd und dann, ja, verstehe ich komplett, was du sagst, dass das dein magischer Moment war und ja, warum du heute eine Unternehmerin bist, ja.
Aber ich muss sagen, Johannes, dein Wort in Gottes Ohr, das ist es. Genau wie du sagst, ist es, ja.
Das ist total schön. Vielleicht, du hast auch eine ganz schöne Sache gesagt, wo ich glaube, viele Menschen jetzt, die dazuhören, sagen, hey, wow, es hat beschrieben, dass sie zweimal im Leben einen Moment hatte, der ganz besonders war, ja, wo sie sich Vorfreude und Angst zugleich und Schauer, das war einmal vor Indien und einmal im Endeffekt vor der Entscheidung dann zu gründen. Glaubst du, und dann hast du das Wort Gefühl ganz arg oft in den Mund genommen, glaubst du, man muss da achtsam sein? Weil jeder will ja diesen Moment haben, nehme ich an, ne? Oder würde ich jetzt mal, oder viele wollen so einen Moment haben oder so realisieren, dass das jetzt ein besonderer Schritt ist in seinem Leben. Glaubst du, viele haben das, aber können es gar nicht wahrnehmen, weil sie, oder wie schaffe ich, dass ich das merke, dass es ein besonderer Moment ist?
Das ist eine schwierige Frage, aber es ist interessant, dass du das Wort Achtsamkeit nimmst, denn alle mögen mir verzeihen, es gibt ganz viele tolle Coaches, die auf Achtsamkeit legen, ich habe auch Kolleginnen, für die Achtsamkeit so wichtig ist, aber Achtsamkeit war nie ein Wert für mich. Ich achte gar nicht mal so auf mich, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe viele Menschen und meinem Unternehmen den Vortritt, bevor ich mal irgendwann an der Reihe bin. Ich bin nicht achtsam. Ich gönne mir zu wenig Pausen, ich gönne mir von allem ein bisschen zu wenig. Ich bin ein sehr strebsamer Mensch, deswegen Achtsamkeit war es bei mir gar nicht. Ich weiß es nicht, Johannes, ich kann es nicht beurteilen. Ich wünsche es aber jedem Menschen, vielleicht ist es nicht die Achtsamkeit, aber wirklich sich zu fragen, weil das habe ich getan. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich gefragt, ich habe auf meine Hände geguckt und ich habe mir überlegt, was kannst du in die Welt tragen? Also das sind wirklich Gedanken, die uns mal in uns selbst wieder zurückführen und nicht nur, was wir vorher gesprochen haben. Wir leben ja fast schon außerhalb unserer selbst, alles wird uns zugeführt. Wir schauen zu wenig auf uns hinein. Vielleicht ist das Achtsamkeit, aber vielleicht ist es wirklich nur ein Hören auf sich selbst, auf das Herz und Verstand in der Kombination und schauen, was ist es, was ich wirklich möchte in meinem Leben.
Ja, schön. So verstehe ich das tatsächlich auch. Ne? Also klar, Achtsamkeit ist auch ein dehnbarer Begriff. Das, aber genau darauf wollte ich hinaus und so nehme ich dich auch wahr. Und du hast einfach einen Bezug zu dir selber und zu deinem Inneren und was da dann so interpretiere ich das einfach, ja. Hast du es gefühlt? Und deshalb war es dir klar. Das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Und ja, und dann hat im Endeffekt ein ganz anderes Leben wahrscheinlich dann danach angefangen, als du zurückgekommen bist, oder? Dann hast du nicht mehr dich beworben bei politischen Stiftungen.
Ich habe mich nicht nur beworben bei politischen Stiftungen, aber ich habe mich beworben bei Stiftungen. Denn ich wusste, ich möchte im sozialen Sektor arbeiten. Ich wusste aber dadurch noch nicht, dass ich Unternehmerin werde. Da gibt es noch mal einen Schritt. Und zwar, ich habe mich beworben, Johannes. Ich habe damals dann auch natürlich ALG bezogen. Ich habe mich beworben. Ich glaube, ich habe zig, ich bin nicht 100 sogar Bewerbungen rausgeschrieben. Ich hatte auch Jobinterviews. Mir wurde nicht das angeboten, was ich suchte. Der Punkt war, nach einigen Monaten dachte ich mir, ich habe keinen Bock mehr auf das Bewerben. Ich habe keinen Bock mehr, dass man das Talent, das ich habe, das Potenzial, das ich habe, nicht sieht. Dann machst du es einfach selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich in die Welt hinaustragen möchte. Auch diese Selbstbestimmtheit. Wir reden jetzt schon öfter darüber. Wenn dir keiner diese Chance bietet, dann gib's dir einfach selbst, mach es selbst. Und das war bei mir der Punkt, als ich wirklich keine Lust mehr hatte. Weil ich hatte ja auch nicht viel Arbeitserfahrung im sozialen Bereich. Das heißt, ich verstehe es auch. Aber ich habe Ehrgeiz, ich habe Motivation und ich habe Leidenschaft. Und das ist das Schönste und Größte, was Menschen haben können. Das ist nicht das Wissen. Das Wissen kann man sich aneignen, aber das andere muss stimmen. Und deshalb habe ich dann wirklich gesagt, ich mach's selbst. Und das war der Start von meinem Sozialunternehmen.
Wow. Das ist super stark. Das ist, da steckt auch wieder ganz viel drin, was ich jetzt in meinem, ja, auch persönlichen Umfeld und auch selber in der Selbstreflexion wahrnehmen durfte, ne? Das steckt ja oft drin. Also dieses, ich bin doch eigentlich gut. Ich habe doch eigentlich einen Wert. Ne? Ich kann doch was. Warum sieht das denn keiner? Oder warum entdeckt mich denn keiner? Ne? So dieses passiv abwartende irgendwie, die Welt muss mich doch irgendwann mal entdecken und mich zu meiner Größe führen. So, das ist abseits, sage ich, Moment, nee, ich warte jetzt nicht hier, bis mich jemand entdeckt, ja, weil vermutlich passiert es nie, ja, oder nur in ganz seltenen Fällen irgendwie so, sondern ich nehme es jetzt selber in die Hand und ich zeige der Welt jetzt, was ich kann. Ja, das ist super schön, ja, wie du es beschreibst und an dem Punkt. Und dann hast du gesagt, so, jetzt mache ich es selber. Und nimm uns doch mal in diesen Punkt, weil das ist ja auch wirklich so ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Jetzt plötzlich selber machen. Ich meine, das sind ja dann 1000 Fragen. Was überhaupt? Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie starte ich was? In diesem Prozess, hast du dann mit deinem Mann viel gesprochen? Hattest du Mentoren? Hattest du Freunde? Wie sah das dann aus, diese Entscheidungsfindung und dann so der Start?
Ja, Johannes, das war tatsächlich bei null. Ich hatte nichts. Ich habe mir überlegt, so welches soziale Projekt kannst du denn machen? Habe dann irgendwann einen Traum gehabt von Menschen in Südamerika im Dschungel. Habe dann gedacht, nee, das kann es nicht werden.
Das kriegt mein Mann nicht.
Dann habe ich mir überlegt, sehr wohl, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht, beruflich, wo du Fähigkeiten hast, wo du Erfahrungen gesammelt hast. Und ich habe in der Politik damals schon ein Mentoring-Programm für Frauen, die in die Politik einsteigen wollten, als Lokalpolitikerinnen, mit betreut, mit konzipiert. So, das war in der Politik. Zuvor schon in Washington habe ich dann auch während der Zeit Politik jahrelang für meine Uni in Washington als Teaching Assistant gearbeitet. Und Teaching Assistant in Amerika bedeutet, dass du eigentlich diejenige bist, die auch die Papers von den Studenten benotet. Das heißt, ich habe ganz viel Erfahrung auch gehabt mit erstmal interessante Kurse, wie zum Beispiel Leadership Styles, Strategic Communications, aber eben auch wie so Dynamiken, so Trainings und Online-Lernen sind. So, das war zuvor an der Uni. Dann eben die Politik mit dem Mentoring-Programm. In Indien habe ich selbst auch Trainings gegeben für die Bereiche so Teambuilding, Fundraising, Leadership. Und eines habe ich auch von den Indern gelernt. Die Inder haben immer gesprochen von holistischen Dingen. Man muss holistische Dinge ins Leben bringen. Was bedeutet allumfassend? Und deshalb dachte ich mir, naja, Karin, du warst so oft in deinem Leben an dem Punkt, wo du niemanden hattest, der dir geholfen hat, unter Anführungsstriche, der dir weitergeholfen hat. Eigentlich fast alles, was ich gemacht habe, musste ich mir selbst erkämpfen. In all den Ländern, wo ich war, oder damit ich dorthin komme. Und deshalb habe ich mir gedacht, was hatte ich nie, was mir damals geholfen hätte oder so oft schon in meinem Leben? Ich hatte nie wirklich einen Mentor. Aber ich habe eben dieses Mentoring-Programm mitbegleitet und dachte ich mir, okay, Mentoring ist gut, weil das hättest du auch damals gebraucht und vielleicht gibt es andere Frauen, die das auch brauchen. Wer weiß. Dann dachte ich mir, im Training und so Networking, weil ich das die Jahre zuvor auch gemacht habe an diesen verschiedensten Stellen in meinem Leben. Und das war eben dieses Holistische. Also nicht nur unter Anführungsstrichen Mentoring, sondern auch Training und Networking, also Networking-Events, Community kommt erst später, der Community-Gedanke. Und so habe ich gesagt, okay, das soll's werden. Habe dann auch gar nicht so viel Zeit verbracht mit irgendwie Namensfindung. Mentoring passt, ich mache Mentoring, Training, Networking. Und habe dann im Internet recherchiert, wer mir beim Aufbau eines sozialen Projektes helfen kann. Und bin dann gestoßen als eine der wenigen Organisationen, die gibt es heute noch und ich bin auch sehr eng mit ihnen verbunden, Project Together. Project Together ist selbst von einem damals sehr jungen Mann gegründet worden, der nur 18 war, Philipp von der Wippel. Und der war auch mein Coach, ich war ja schon 10 Jahre älter damals, da war ich dann schon über 30, ja. Und er hat mich begleitet und er hat mir den besten Rat gegeben, den ich bis dato in meinem Leben bekommen hat. Irgendwann nach so den ersten zwei, drei Coaching-Sessions, so mach das und das ist ein interessanter Netzwerkpartner, hat er gesagt, Karin, beginn einfach, starte einfach, leg los, nicht lange an Konzepten warten. Das war Sommer 2015 und ich habe gesagt, okay. Dann bin ich auf Facebook gegangen, habe gepostet, Liebe Menschen da draußen, liebe Frauen da draußen, ich bin erfahren im Bereich Political Communications. Gibt es eine junge Frau, die sich in dem Bereich weiterentwickeln möchte? Ich biete meine Mentoring-Dienste an. Ich kann der Mentor werden. Es hat sich eine Frau gemeldet und das wurde die Mentee Number One. Also wirklich am eigenen Leib habe ich eigentlich auch gestartet. Ich war die erste Mentorin von der Community, die mittlerweile 1700 Mentoren umfasst. Und ich war aber sehr naiv, Johannes. Ich hatte keine Ängste. Und Angst, ich bin Mensch, ich habe Ängste vor gewissen Dingen, aber ich bin auch sehr mutig. Und es spiegelt ja auch wieder dieser Weg nach Indien wieder und dann einfach das Unternehmertum. Einfach tun, gar nicht zu lange überlegen. Ich war auch sehr naiv. Ich dachte mir, wenn mal so 20 Mentees sich melden, dann findet sich sicher eine Stiftung, die mich finanziert. Und das war nie der Fall. Ich habe bis heute keine staatlichen Spendengelder oder Unterstützungsgelder bekommen. Es war auch dann wieder alles hart erarbeitet. Aber der Need war da. Es haben sich wirklich ziemlich schnell im Herbst, Sommer, Herbst 2015 50 junge Frauen als Mentees angemeldet. Wow. Um auf die Mentoren zu kommen, ich hatte auch keine Mentoren, ich habe einfach jeden in meinem Umfeld gefragt, bitte engagiere dich als Mentor, ehemaligen Kollegen, meine Schwester in Österreich, Freunde hier, meine Schwester hat heimlich noch Messages geschrieben an meine Freunde hier in Berlin, bitte unterstützt Karin, weil viele wollten nicht. Die Erfahrung musste ich nämlich damals auch machen, wenn der Zug nicht rollt, wollen die wenigsten aufspringen. Mhm. Wenn er rollt, dann geht's, dann kommen auch die Leute.
Genau.
Aber es haben sich Leute gemeldet und das war das Startjahr von MentorMe, gleich von Anfang an mit Mentoring, Training und Networking als unsere Services für die Mentees. Und dann hat es begonnen.
Wow. Wow, stark. Zwei Fragen da zu der Grundausrichtung. Hast du jemals darüber nachgedacht? Also du hast es ja als Non-Profit, als NGO gegründet, gleich von Anfang an. Hast du jemals darüber nachgedacht, das auch als ganz normal kommerzielles Unternehmen zu tun? Und falls ja, was waren da so deine Gründe, es dann so zu machen?
Interessante Frage. Tatsächlich, ich habe nie daran gedacht und eben auch nicht daran gezweifelt an diesem Modell. Natürlich lernt man mit der Zeit und im Unternehmertum, und ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, ich hatte von Unternehmertum keine Ahnung. Also, dass man als For-Profit-Unternehmer Gewinne ausschütten kann und bei einer Non-For-Profit nicht, wusste ich damals noch nicht. Mhm. Ich weiß es nicht, es war mir einfach naheliegender. Vielleicht war es gefühlt auch niedrigschwelliger. Es gibt ja auch so Statistiken, ich glaube 15-17% der Frauen nur oder der Gründer sind weiblich. Vielleicht war dieses NGO ein Stück weit, hatte eine geringere Hürde, als jetzt irgendwie in dieses Haifischbecken, klassisches Start-up einzutauchen und da auf einmal mit wirklich highly competitive, highly skilled BWLern mitstreiten müssen. Mhm. Vielleicht war diese kleine Welt der NGOs ein bisschen ein Sicherheitspuffer für mich.
Gesagt, spannend.
Ich mach das.
Spannend, dass du das sagst. Ich glaube, das ist, ja. Also ohne da selber in der Haut gesteckt zu haben, aber kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Thema ist. Ich meine, klar, zum einen hast du natürlich die Vorprägung gehabt oder die Erfahrungen mit NGOs. Ist ja immer so, wie man sozialisiert ist und was, ne, die Erfahrung, die man sammelt, das ist dann irgendwie erstmal naheliegender. Dann aber, dass du das wirklich auch sagst und das könnte ich mir, ja, das bist eine Frau und dann könnte ich mir schon, ich meine, ne, vorstellen, dass du sagst, ja, oder dass das so, vielleicht auch unterbewusst, eher so einen, ja, gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern ja, da, das sind nicht die, wie du sagst, die BWLer, ne, mit dem Messer zwischen den Zähnen, wo, ne, irgendwie nur Ellbogen und rücksichtslos irgendwie versucht wird, da Marktanteile zu gewinnen, sondern ich will was erreichen, ich will das aber in einem Umfeld tun, wo ich nicht, ja, die ganze Zeit das Messer zwischen den Zähnen habe.
Ja, ich war so weit weg von betriebswirtschaftlichen Gedanken. Damals hatte ich eine Mentorin auch über eine Bekannte. Und die hat gesagt, Karin, mach einfach eine Bierdeckelrechnung. Was kommt rein, was kommt raus und muss am Schluss was übrig bleiben und dann passt's. Ich war nicht mal dazu fähig. Ich war am Anfang nicht mal dazu fähig. Und jetzt, wir haben natürlich Einnahmen. Ja, ich habe ja auch einige Angestellte bei MentorMe, eine riesige Community. Aber es war damals zu fern und es war wirklich tatsächlich, was interessant ist, weil das habe ich so selbst noch nie gedacht. Das kommt erst jetzt in unserem Gespräch. Ich glaube, es war ein bisschen so ein Safe Haven für mich, dieses NGO-Ding. Abseits natürlich meiner Sozialisation, da hast du vollkommen recht. Aber es war ein Stück weit Safe Haven, ein bisschen weniger Pressure. Mhm.
Ja, und sehr stark, ich meine, das spricht ja auch sehr stark monetär motiviert. kannst du ja dann auch gar nicht gewesen sein. Oder ist auch eigentlich ein Indiz, dass es dir wirklich ums Warum, um die Sache viel mehr ging, weil sonst hättest du im Vorfeld dir schon viel früher die Frage gestellt, so den großen Strich mal drunter gemacht und so, was kommt denn am Ende bei dann raus und kann ich mir irgendwann einen Porsche von kaufen oder was auch immer. Ja, das ist schön und das ist oft, beobachte ich übrigens auch sehr stark im Gründerumfeld, so dieses, ich nenne es so das Warum an die erste Stelle zu stellen, ne? Nicht das Monetäre, auch wenn man, wie ich finde, auch mit Unternehmertum Geld verdienen darf, ja, und es auch Möglichkeiten dann wiederum gibt, das auch einzusetzen. Aber die ich jetzt begleiten dürfte, die haben es eher geschafft, wenn es nicht das primäre Ziel war, sondern wirklich dieses Warum, warum sie das machen und das andere danach kommt als logische Konsequenz.
Ja, am Schluss ist es ja wirklich auch die Leidenschaft zur Sache, die einen trägt durch die ganzen Durststrecken. Und die Durststrecken hat jeder Unternehmer und Unternehmerin. Ja. Und wenn du da nicht wirklich an der Sache hängst oder nur um Geld, dann hörst du schlichtweg auf. Also es muss das Why sein. Ich muss aber eine Sache dazu sagen, Johannes. Das ist auch eine große Problematik von Sozialunternehmertum. Da ist das Why schon so stark, dass man die andere Seite des Money-Makings komplett außen vor lässt und vergisst. So wie bei mir am Anfang. Aber ich muss sagen, ich habe schnell gelernt und erkannt, wenn nicht Geld reinkommt, dann kann auch das Why irgendwann nicht mehr sein, weil wir leben nicht von Luft und Liebe. Also ich habe es für mich erkannt und habe dann irgendwann gesagt, wir müssen auch Menti-Beiträge nehmen und die Partner, die Corporate Partners, mit denen wir zusammenarbeiten, die sollen auch zahlen, weil sie nutzen uns ja auch als verlängerten Arm hin zu Talenten. Und ich musste trotzdem jahrelang auch kämpfen nach außen hin für diese Berechtigung. Oft wurde mir gesagt, ihr dürft doch ja kein Geld für das verlangen. Warum? Und ich habe immer gesagt, nein, wir erst recht müssen Geld verlangen, weil ich mache sogar noch soziale, gute Sache. Ich bin kein Banker, der hier nur in seine eigene, es gibt wunderbare Banker, aber das klingt nach einem Klischee, in die eigene Tasche gräbt. Erst recht wir als Sozialunternehmen, die einen sozialen, positiven Impact kreieren, sollten Geld verdienen. Da habe ich lange kämpfen müssen. Mittlerweile ist Mentomy vom Unternehmen ja schon so groß, unter Anführungsstrichen. In globalen, europaweiten Dimensionen sind wir noch klein. Aber die Community ist eine sehr starke, tausende Menschen starke Community, dass das wirklich tatsächlich jetzt mittlerweile respektiert wird von allen, auch von Corporates, und nicht mehr in Frage gestellt wird. Und darüber bin ich dankbar.
Klasse, das ist echt ein Erfolg. Dazu diesen Erfolgskennzahlen und zum aktuellen Stand und wie man irgendwie mit dir arbeiten will, will ich gleich noch kommen. Vorher will ich aber noch eine Sache verstehen und zwar dieser Fokus auf Frauen. Also ich glaube, Mentoren sind sowohl männlich als auch weiblich bei dir auf der Plattform und in der Firma, aber die Mentees sind alle weiblich. Habt ihr einen ganz klaren Fokus auf die Frau? Warum? Ja.
Johannes, das ist witzig. Ich bin gestern noch von meinem Nachbar gefragt worden, als wir gemeinsam die Kids, ich habe ihn getroffen, zum Kita gebracht haben, hat er noch, ich habe gesagt, ich habe gerade so einen Stress, ich habe so viel zu tun. Meinte er, ja, aber was machst du eigentlich? Und dann, ja, warum für Frauen? Diese Frage ist mir von Anfang an gestellt worden, sie ist berechtigt. Ich bleibe aber nach wie vor ehrlich. Ich könnte natürlich sagen, das wäre wahrscheinlich the better picture. Ich könnte jetzt sagen, Gender Pay Gap und gläserne Decke, und das stimmt alles. Aber ich selbst habe damals Mentomy für weibliche Mentees gegründet. Mentoren sind ja Mentoren und Mentorinnen, also beide Geschlechter. Ich habe es für Mentees gegründet, weil ich mich als, und jetzt benutze ich einen amerikanischen Terminus, aber ich stehe dazu, als Leader einer Community, eines Unternehmens, das ist ja wirklich mehr als ein Unternehmen, ist eine Community. Ich glaube, ich bin das bessere Role Model für Frauen als für Männer auf Menti-Seite. Weil ich hatte ja selbst diese Erfahrungen, dass ich keine Unterstützung oft hatte. Niemanden, den ich fragen konnte, als ich nach Deutschland gekommen bin, als ich nach Amerika gekommen bin, als ich nach Indien gekommen bin. Wie mache ich es denn überhaupt hier? Wie kriege ich einen Job? Wie behaupte ich mich in Bewerbungsgesprächen? Und ich konnte es stärker nachvollziehen. Und auch ich habe, muss ich sagen, im Job auch schon Situationen erlebt, also vorher im Angestelltenverhältnis, wo ich auch wirklich auch schlecht behandelt worden bin von Kollegen. Nicht nur von männlichen, auch Frauen. Ich habe natürlich fantastische Kollegen, aber ich kannte schlichtweg ein Stück weit mehr die Sorgen, aber eben auch die Wünsche von Frauen. Und deshalb habe ich gesagt, fang im Kleinen an. Du beginnst bei Frauen. Und tatsächlich ist es so, letztendlich ist es ja auch eine Zielgruppe. Und manchmal kommen immer wieder Männer auf uns zu und sagen, ja, ich würde gern auch Mentoring nutzen, was kannst du mir empfehlen? Ich sage immer, ja, ich kann dir schon andere Mentoring-Programme empfehlen, aber ich muss gestehen, die sind nicht so gut wie wir. Selbstsicher bin ich schon, dass ich das sage. Ich mache aber dann auch gerne eine Ausnahme. Ich sage immer, ich bin Informatiker. Okay. Ich habe einfach angefangen wo. Und dann, ich sage nur dann den männlichen potenziellen Mentees, wir nehmen dich gerne mit auf, aber wir müssen halt die Mentoren und Mentorinnen fragen, ob sie auch männliche Mentee betreuen wollen.
Okay, das,
und wenn die dann ja, dann in Gottes Namen sei diese Person unterstützt, dieser Mann unterstützt und so, nehmen wir dann die Einzelnen auch auf.
Ja. Es finde ich auch sehr schön, dass das kein so dogmatischer Ansatz ist und es nicht irgendwie so, ne, ja, aus idealistischen Gründen da. Ja, macht's also für mich jetzt ganz persönlich, ob das auch, ja, für die Sache wird es vielleicht gar keinen so großen Unterschied machen, aber für mich persönlich macht das einen sehr sympathischen Eindruck, dass da nicht der Idealismus sozusagen dahinter steht, sondern eher der Pragmatismus, dass das so ist,
wie
es ist.
Und Johannes, hier noch ergänzt tatsächlich noch nicht mal der politische Aspekt, weil ich meine, dieses ganze Gender und Diversity ist ja jetzt sehr, sehr groß auch und auch Frauenrechte und HeForShe und MeToo. Das war nicht mein Anliegen. Ich wollte Menschen unterstützen, aber es war eine Zielgruppe, die sich einfach mir näher gefühlt hat und deshalb habe ich damit angefangen. Was aber schon interessant ist, ich werde trotzdem sehr oft, und da muss ich tatsächlich sagen, von Männern in diese Schiene gepresst. Mhm. Manchmal denke ich mir, ich habe nie irgendwie was gesagt, aber und unterstellst mir hier extremen Feminismus, wenn man überhaupt Feminismus extrem nennen kann, es ist ja auch berechtigt zu kämpfen dafür, weil es gibt nun mal Gleichheiten, die unfair sind, aber mit diesen negativen Konnotationen, als wäre ich deshalb irgendwie ein böser, schlechter Mensch, der irgendwie Männer schaden will. Und das finde ich schon interessant. Also selbst Mentor.me verkörpert das nicht. Und Mentor.me ist offen. Und ich sage mir, wir leben von einer Community von Mentoren und Mentoren, die gemeinsam daran tun, Frauen, weiblichen Mentees zu helfen, zu unterstützen, im Beruf ihre Positionen, die sie wollen, zu finden. Und trotzdem werde ich da oft hineingepresst. Und das finde ich schon interessant. Ich finde es schade, weil sowohl das Hineinpressen etwas, was ich nicht bin, ich wollte nie in eine Schublade gehören, habe ich auch immer gesagt, als auch, dass das überhaupt noch ein Thema ist, dass es als was Negatives gesehen wird, wenn ich denn so wäre, finde ich schade. Aber gut, das ist nun mal, das ist auch der Bereich Woman Empowerment, in dem ich bin.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das hat tatsächlich mit einer zunehmenden Radikalisierung, Emotionalisierung und ja, es ist ja teilweise schon verrückt. Also da muss man ja manchmal echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man da irgendwelche LinkedIn-Diskussionen dann irgendwo verfolgt. Es kocht gerade hoch, aber ich glaube, es ist wie mit allen Sachen und Bewegungen, die schießen erstmal weit irgendwie auf jeglicher Ebene übers Ziel hinaus, um sich dann auf einen vernünftigen, oder was heißt ein vernünftigen, ein gutes und gesundes Maß, so wie es halt so sein muss, auf eine Mitte sozusagen einzupendeln.
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich komme ursprünglich in der Politik aus der Kampagnenplanung. Ich liebe ja Kampagne. So gesehen mache ich das ja auch gerne. Mein Bereich bei Mentor.me ist zwar nicht Marketing, aber ich liebe Marketing. So. Und das erinnert mich ein bisschen an die Kampagnenidee, auch aus der politischen Wahlkampf. Es gibt ja verschiedenste Kampagnentheorien. Eine Theorie in der Kampagne ist es, am Anfang einen ganz krassen, starken Aufschlag einfach mal ganz viel Wirbel zu machen und dann pendelt es sich ein. Und vielleicht ist es auch mit solchen Movements, es braucht am Anfang so einen ganz starken Aufschlag, um dann auch in die richtigen Bahnen zu kommen und dann auch alle mitzunehmen. Und so gesehen ist es wahrscheinlich bei dem genau dasselbe Fall.
Also ich hoffe es und ich finde es so schön auch jetzt wirklich, ne, wie du sagst, das mal wirklich auch, dass du erzählst und das, ich meine, klar, ich kann es auch verstehen, weil es ist viel, also in der Wahrnehmung sind es einfach diese, klar, die am lautesten sind, am aggressivsten sind, da denkt man, nur die gibt's, oder die sind am stärksten in der Wahrnehmung und das sind oftmals natürlich die da am aggressivsten sind, sage ich mal, am Markt. Und dass es einfach Frauen gibt wie du, die sagen, hey, ich habe die weibliche Zielgruppe, ja, und ich mache das nur mit Frauen, aber wenn ein Mann kommt, darf der auch kommen und ich stehe da auch komplett dahinter und ich weiß, dass Females more empowered werden müssen, ja, also Frauen mehr unterstützt werden müssen, aber das ist jetzt nicht, das geht um die Sache und nicht um den idealistischen Grund dahinter und das ist super schön, dass wir da, das ist toll. Mensch, okay, so und jetzt lass mal ein bisschen hören. Jetzt kommt so ein bisschen die Zeit zu glänzen. Vielleicht angefangen mit der Frage, wem hilfst du genau, beziehungsweise wer ist dein idealer Kunde? Die Frauen haben wir geklärt, aber ne, wann, wo, in welcher Situation stecke ich? Wann soll ich zu dir kommen? Was kann ich da machen? Was sind die ersten Schritte? Und dann erzähl mal ein bisschen, was sind da die Angebote?
Gut, Mentor Me ist ein berufliches Förderprogramm. Ein Mentoring ist unser USP, deswegen kann man auch sagen Mentoring-Programm für Frauen, die sich orientieren und neu orientieren wollen. Das heißt, es kann auf der einen Seite eine Studentin sein, wie ich damals, die Kommunikationswissenschaft studiert und sagt, ich habe eigentlich nüsse Ahnung, was ich später damit machen soll. Soll ich in die PR gehen? Soll ich in die politische Kommunikation gehen? Ins Marketing? Ich weiß es nicht. Ich orientiere mich mal mit Mentoren oder mit Coaches. Es kann aber auch die Frau sein, die bereits die ersten Jahre im Beruf ist, eine Young Professional, die sagt, wow, ich bin jetzt im Beruf, ich habe mich ein Stück weit gefunden, aber ich habe noch nicht die Positionierung im Beruf, die ich möchte. Ich werde vielleicht noch nicht wahrgenommen, ich kriege keine Chancen, Führungsrollen zu bekommen oder vielleicht sogar, ich kriege Chancen, aber ich bin, glaube ich, noch nicht dafür gewachsen. Diese Frauen suchen auch Mentoren und Mentorinnen, die sie ein Stück weit an die Hand nehmen, die ihnen Guidance geben, Ratschläge, wie denn sie damals ihren Weg, der dann ja natürlich ein ähnlicher ist, weil sonst macht das Mentoring keinen Sinn. Wir matchen ja vor allem auch von den Wünschen der Mentees hinsichtlich beruflicher Entwicklung und Ziele mit den passenden Mentoren, die eben das schon haben und die mindestens 5 Jahre Berufserfahrung haben und mehr als die Mentees. Aber es kann auch sein, eine Frau, die 10, 15 Jahre im Beruf ist, die schon knapp vor 50 Jahren ist und sagt, ich bin jetzt lange in meinem Beruf. Ich komme jetzt an den Punkt, wo ich anstehe und wo ich aber noch ein Stück weit einen anderen beruflichen Sinn suche, zum Beispiel mit entweder einem Quereinstieg oder einer Selbstständigkeit oder einem Unternehmertum. Diese Frauen kommen auch zu uns und diese Frauen können wir auch matchen. So, jetzt ist das immer die Zielgruppe. Und vom Matchen her bedeutet es, Sie kommen auf unsere Webseite, auf mentoree-ngo.org, melden sich als Mentees an, werden weitergeleitet zu einem Matching-Formular. Und dann gibt's dort ganz viele Fragen, die Sie beantworten im Hinblick auf sich selbst, was ist Ihr Background und was wünschen Sie sich von Ihrem Mentor, Ihrer Mentorin. Was dann wir machen ist, wir schauen in den Pool von 1700 Mentoren mittels Software, Algorithmus und Human Power und schauen, welche Mentorin passt zu dieser Mentee. Schicken der Mentee den Vorschlag des Mentors, der Mentorin. Wenn die Mentee zustimmt, fragen wir auch den Mentor beziehungsweise die Mentorin. Wenn diese Person auch zustimmt, erst dann matchen wir. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach sagen, okay, das ist die Person, off you go, good luck, sondern dass wir wirklich sagen, wir hören uns beide Seiten an. Es muss von beiden Seiten stimmen, nicht nur von den Bedarfen, von den Erfahrungen, sondern auch von der Sympathie. Und dann, wir matchen und dann beginnt eigentlich das Mentoring. Das ist das Mentoring, das ist dann einmal pro Monat. Und eben das, ich habe es vorher erwähnt, holistisch zu gestalten, bieten wir auch Events und Trainings an. Trainings sind es circa 170 mehr pro Jahr, an die 17 Events pro Monat. Alle unter einem beruflichen Deckmantel. Das mag sein Mut im Job, Burnout im Job, das mag sein Projektmanagement, das mag sein Arbeiten im Ausland, Arbeiten bei einer NGO, bei der UN, im Consulting-Bereich, bei einer Stiftung, aber auch so Inspirational Events wie wir machen einen Abend mit Women Bosses. Also Frauen, die eine hohe Position haben in bekannten Unternehmen, die einfach auch mal berichten, ein bisschen aus dem Nähkästchen, was waren denn deren eigenen Hürden und wie sind sie überkommen. Also ganz viel Input, Inspiration und Learnings, alles unter dem beruflichen Deckel. Also alles, was sie machen, findet in dem beruflichen Deckel statt. Ein Aspekt hier noch erwähnt, das Mentoring ist der Kern und der Grund, warum Mentees zu uns kommen am Anfang. Aber was ich immer sage, Mentoring hört dann auf, wenn Community beginnt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Secret Weapon von Mentorees, die Community. Weil wir haben es geschaffen, diese ganzen Mentoren, die wir haben, die sich engagieren wollen, die sagen, ich möchte mein Wissen weitergeben. Entweder, weil ich selbst einen Mentor mit einer Mentorin hatte oder weil ich es nicht hatte. Und ich möchte das anderen ersparen. Wir vernetzen die mit unseren Mentees und Mentoren. Und da entsteht unglaublich viel Unterstützung, Netzwerk und Empowerment.
Wow. Das ist eine Menge und ein tolles Programm, vor allem dieser Fokus auf den Community, das ist total schön. Wo findet denn die statt? Seid ihr da online dann irgendwo auf irgendwelchen Plattformen, tauscht euch aus, habt ihr jährliche Events oder?
Danke für die Frage, das ist wertvoll, weil sonst kann man sich nicht wirklich vorstellen. Alles, was du gesagt hast, sie findet online statt, auf Social Media Plattformen, LinkedIn und Facebook. Wir haben ein paar Main Communities, das sind ganz viele, also so Gruppen sind das im Prinzip, das sind so Social Media Gruppen. Das sind das große und Mentees und Mentoren sind drinnen. Und wenn jemand eine Frage hat, eine berufliche Frage, gibt es immer jemanden, der eine Antwort hat oder vernetzen kann. Es gibt aber, und das hat sich organisch entwickelt die letzten paar Jahre, abseits dieser Gruppen, wo alle quasi oder alle, die auf Social Media sein wollen, drinnen sind, gibt es Subgruppen. Subgruppen beziehen sich auf unsere Mitglieder, Mentees und MentorInnen, die in bestimmten Situationen sind oder mit bestimmten Backgrounds. Und so haben wir zum Beispiel Gruppen für Mütter, für Bewerberinnen, für Frauen mit Behinderungen, für Young Professionals, für Menschen, die im Bereich New Work aktiv sein wollen, im Bereich Diversity, im Bereich Consulting, im Bereich Verkauf, auch lokale Gruppen. Die sind natürlich während der Corona-Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wir haben quasi seit Anfang der Corona alles online gesetzt. Und jetzt haben wir, deswegen kommt es auch so, dass diese 17 Events, die wir im Moment auch fahren, auch die Trainings, die wir machen, alles online stattfindet und alle Mentees und Mentorinnen an Dingen, die sie interessieren, zum Beispiel Personal Branding, ja, mit einer fantastischen Mentorin der ersten Stunde, Christina Richter, teilnehmen können und so gesehen profitieren. Also nicht nur die Mentees, sondern auch die Mentoren. Und das ist ein Stück weit ein Geschenk von uns an die Mentorinnen für dieses ehrenamtliche Engagement, das sie geben. Weil letztendlich schenken sie auch eine Stunde pro Monat einem bis dato noch fremden Menschen als Mentee.
Stark, super. Also für alle Frauen, aber auch ausnahmsweise Männer, die das jetzt hören und sagen, hey, das hört sich klasse an, unbedingt bei Mentomie vorbeischauen. Ich verlinke alles in die Shownotes. Eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Wir nähern uns schon so langsam ein bisschen so dem letzten Teil unseres Gesprächs. Ich will noch so ein bisschen mehr über dich als Mensch erfahren. Du hast viel gesehen von der Welt. Du bist ja schon in zwei Kulturen praktisch aufgewachsen. Das prägt, denke ich, dann klar, Wien kann man auch was fürs Leben lernen. Dann warst du im Westen in der USA, hast eine Weltreise gemacht, warst in Indien. Was für eine Philosophie folgt man denn da so in seinem eigenen Leben? Hast du so eine bestimmte Philosophie, die du da in deinem Leben folgst?
Tatsächlich habe ich eine. Ich habe mich früh entschlossen und das wurde wirklich zum Mantra meines Lebens. Ich habe gesagt, ich möchte ein aufregendes Leben haben. Und ich arbeite sehr viel mit Notizen auf meinem Handy. Und auf meinem Handy, auf dem Notiz, wo ich täglich oben stehe, steht was oben, ich lese jetzt das vor, weil das ist ein wunderschönes Zitat und das gilt für mich und ich hoffe für viele andere Menschen auch. Hier steht oben, aim to arrive at the end of your life covered in scars, laughing and thinking, wow, what a ride. Das finde ich fantastisch. Ich möchte von dieser Welt gehen und sagen, boah, ich habe so viel erlebt und so viel gesehen und es war so aufregend. Und that being said, also das gesagt, mir ist bewusst, alles im Leben, was Positive hat, immer eine Kehrseite. Ich nehme gerne die negativen Sachen mit, die Dinge, die anstrengend sind, die hart sind. Als Unternehmer hat man eben, auch Solo-Unternehmer, viele Momente, wo man sich auch alleine gefühlt hat, wo man auch alleine war. Aber ich nehme das alles mit für die Tatsache, dass ich am Ende sagen kann, wow, es war so aufregend, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel gesehen, ich habe Menschen kennengelernt von verschiedensten Backgrounds, von verschiedensten Ländern und das ist so gesehen wirklich mein Credo.
Schön, das ist eine sehr positive Einstellung zum Leben. Bist du auch ein spiritueller Mensch? Ich meine, du warst in Indien, ein sehr spirituelles Land.
Ich bin nicht nach Indien gegangen aufgrund der Spiritualität, gar nicht. Gar nicht, weil die meisten tun es oder viele tun es. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich werde irgendwann mal da zurückkehren, aber ich bin jetzt so, wie ich lebe, sehr in der Realität. Ich habe keine Zeit für diese Dinge. Ich weiß aber, ich fühle es, auch wie ich andere Dinge in meiner Vergangenheit gefühlt habe, dass das irgendwann mal wiederkommt. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit der Zeit, die man sich eben gibt, um zu reflektieren, um in sich selbst zu horchen, um auch dann andere noch tiefer zu sehen, als ich es jetzt sehe. Weil was ich auch immer bei mir jetzt im Moment fühle, ist, ich habe dieses Business, ich habe eine riesige Community. Ich bin mehr ein Community-Mensch, als dass ich ein Single-Person-Mensch bin. Also ich habe zum Beispiel mehr Erfüllung in einer großen Gruppe mit Gesprächen, die alle mit einbeziehen, als in One-on-Ones. Und so, und das gilt für mich selbst auch. Also auch ich mit mir kann noch gar nicht, ich mache gar nicht so viel für mich. Deshalb, ich glaube, es wird eines Tages kommen, dass ich wieder ein Stück weit, um es jetzt wirklich auch auszusprechen, da merkt man auch, wie weit ich im Moment weg davon bin, um diesen Weg der Spiritualität auch wieder zu gehen.
Das ist spannend, das ist spannend. Ja, du hast es das beschrieben, das schließt sich meine Frage perfekt direkt an, dass du, ich meine, du bist Mama, ne? Haben wir gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, okay, hier auch Kita, die kommen jetzt gleich, sind gerade noch betreut von einer Freundin mit. Mama, das Unternehmen, da ist natürlich viel geboten in so einem, in so einer Woche, an so einem Tag. Wie kriegst du das hin? Ich meine, du bist eine Powerfrau, das hört man schon raus. Und wenn man dich sieht, ne, hast Hummeln im Arsch, wenn man schon so sagt. Aber ja, hast du bestimmte Routinen, die dir helfen, da irgendwo das alles geschafft zu bekommen, was du schaffen musst?
Ich habe tatsächlich keine Routinen. Ich hatte eine Routine, aber tatsächlich bevor ich meine Kinder bekommen habe, und das war Laufen. Das war für mich wunderbar. Im Laufen habe ich mich gefühlt und habe die Welt gefühlt, weil es so ein Moment war, abseits des Laptops, des Computers, ich bin immer am Handy. Weil es gibt immer irgendetwas beim Unternehmertum. Aber das waren Momente, seitdem ich Kinder habe, mache ich es nicht mehr. Am Anfang Schwangerschaft, dann irgendwie nach Schwangerschaft und irgendwann ging es weg und es tut mir auch leid. Ich habe jetzt eigentlich keine Routine mehr, aber ich glaube, warum ich das schaffe, ich glaube, das ist etwas, was mir geschenkt wurde im Leben, ist, ich glaube, ich bin wirklich ein starker Mensch. Ich habe wirklich Durchhaltevermögen und ich glaube, ich hoffe, man kann es lernen, aber ich glaube für mich persönlich, ich habe das wirklich. Ich bin schlichtweg das Kind von zwei Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Ein Mann aus wirklich Kriegsgeneration, der wurde während des Zweiten Weltkriegs geboren, und eine Mutter, die in Brasilien geboren worden ist, aus Armut, die ersten Schuhe mit 7 Jahren, die kennen nichts anderes als Arbeit. Da haben es auch mit Leidenschaft gemacht. Und so gesehen bin ich bereit, auch diesen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht vermessen. Ich weiß, dass alles zu seiner Zeit stattfindet und ich bin bereit, jetzt diese Jahre wirklich auch beruflich viel zu geben, natürlich für meine Familie auch. Ich würde gar nicht wollen, dass ich jeden Abend weg bin. Ich möchte bei meiner Familie und bei meinen Kindern sein. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich möchte nicht meine Kinder jeden Tag um 2 abholen. Das möchte ich nicht. Aber so probiert wie jeder und auch ich, das Leben vor allem auch mit Kindern ein Stück weit zu vereinen, dass nichts zu kurz kommt. Es kommt immer irgendetwas zu kurz, aber trotzdem funktioniert es. Und das ist meine Welt, aber es ist auf jeden Fall diese Leidenschaft und dieses Durchbeißen, das mich persönlich befähigt.
Mhm. Ja, spannend. Womit hast denn du aktuell am meisten noch zu kämpfen? Ich meine, wir haben ja alle unsere Baustellen, unsere Themen. Womit kämpfst du aktuell am meisten?
Ich glaube damit, dass ich zu wenig Zeit für mich habe. Ich merke schon manchmal, ich bin jemand, ich fange in der Früh geht es natürlich los, die Kinder sind wach, dann Kinder in die Kita, dann fange ich an zu arbeiten. Ich mache eigentlich nie Mittagspause. Ich mache nicht Mittagspause. Das heißt, irgendwann am Nachmittag bin ich dann so müde, dass ich dann wirklich eine Pause machen muss, weil ich auch weiß, am Abend, am Nachmittag, späten Nachmittag kommen ja die Kinder wieder und dann geht es eigentlich bis um 8 Uhr weiter. Also ich stelle mir immer so ein Leben vor wie in Ländern wie China und Indien, wo die Leute 6 Tage pro Woche arbeiten. So geht es mir auch, weil am Wochenende ist Arbeit mit den Kindern. Ist ja auch letztendlich auch körperliche Arbeit, auch wenn es schön ist, privat, aber es ist Arbeit. Und es ist anstrengend, sagen wir so. Vielleicht ist es nicht, aber es ist anstrengend. Mhm. Ich glaube wirklich, dieser Aspekt, dass ich zu wenig Zeit für mich habe, einfach mal auch shoppen zu gehen, loszulaufen, zu reisen, das würde ich gerne, aber es geht sowieso jetzt im Moment schwierig, diese Work-Life-Balance schaffen, um mit mir selbst, ein bisschen Zeit, mehr Zeit zu schenken. Mit dem habe ich im Moment zu kämpfen. Aber wie vorher gesagt, ich bin bereit, auch Dinge haben seinen Preis und ich bin bereit, für die Dinge zu zahlen, die nun mal anstrengend sind, weil es gibt auch andere Sachen, die wunderbar und schön sind.
Hast du schon einen Plan, wie du das angehen willst?
Also ich spreche sehr oft mit meinem Mann, dass ich wieder mal, ich habe das letztes Jahr gemacht, Anfang letztes Jahres war ich auf Sabbatical, waren wir 6 Wochen in Brasilien. Das würde ich jetzt im Moment mit 2 kleinen Kindern, damals war es nur ein kleines Kind, was war vorletztes Jahr schon? Naja, auf jeden Fall, jetzt im Moment würde ich es nicht machen. Ich möchte das mit meinem Mann auch nochmal machen. Dass wir sagen, wir gehen nach Südostasien mit den Kindern für 3 Monate und leben ein Stück weit wieder. Genießen das Leben. Und ich werde kochen. Ich koche nämlich wirklich, also ich kann kochen, aber ich würde gerne auch wieder backen. Aber ich backe überhaupt nicht gut, weil ich keine Zeit habe. Und wenn ich es mache, muss alles so schnell gehen und dann geht es sowieso daneben. Und diese Zeit möchte ich mir wünschen für mich und für meine Familie und verbunden mit dem Reisen. Und das wird kommen. Ein weiterer Plan ist, ich will noch mal in Japan leben für ein paar Monate. Ich weiß, das wird kommen.
Schön. Und vielleicht für das Alltägliche, Allwöchentliche, wenn du eine Läuferin warst, ich schnür doch mal wieder die Laufschuhe, ja. Melde dich für den Berlin-Halbmarathon an und do it. Ja, da kann ich nur sagen, weil das ist auch genau meine Wunderwaffe. Ne? Also so ein 10-Kilometer-Lauf, also wenn es mir scheiße geht, egal körperlich, emotional, 10 Kilometer und das Leben ist wieder gut.
Okay, ich verspreche dir, das haben wir heute Freitag. Ich verspreche dir, ich mach's morgen Samstag oder übermorgen Sonntag.
Perfekt. Und ich nehme dich beim Wort und du machst es öffentlich, beziehungsweise du postest es dann, dass du warst. Abgemacht?
Ja.
Sehr gut. Das freut mich. Mensch, ich habe noch 2 Fragen für dich, liebe Karin. 2 Fragen, die ich tatsächlich auch jedem Gast stelle hier im Podcast. Die erste ist ein bisschen einfacher zum Einstieg. Hast du Bücher in deinem Leben gelesen, die, wenn du zurückdenkst, als ob das jetzt Fachbücher sind oder Romane, völlig egal, die dir jetzt so in der Retroperspektive hängen bleiben, wo ich sage, hey, irgendwie, das waren besondere Bücher, die haben irgendwas mit mir gemacht?
Ja. Ich möchte 2, 3 Bücher nennen. Das erste Buch ist ein Schundroman, was niemand lesen wird. Ich kann es niemandem empfehlen, außer ihr seid 14. Dann lest Angelique. Ich fand es deshalb so kurz. Es war ein historischer Roman. Da gibt es Bänder mit jeweils 500 Seiten. Ich habe mit diesem Roman Deutsch gelernt. Ich bin ins Gymnasium gekommen. Meine ersten 3 Klausuren waren, in Österreich ist die schlechteste Note ein 5er. Nicht genügend. 5. Ich habe zu lesen begonnen und am Schluss vor der Matura vom Abi war ich so gut in Deutsch. Ich habe nur mehr 1er geschrieben. Ich habe keine Fehler mehr gemacht. Ich habe Deutsch gelernt mit diesem Buch, mit dem Lesen. Deshalb, so cheesy es ist und so, ich empfehle es niemandem, Angelique. Die 2 weiteren Bücher waren tatsächlich Bücher auch des Reisens, wo Menschen, es waren dann auch männliche Protagonisten, auf die Reise gegangen sind, um sich selbst, das Leben und die Weite zu entdecken. Und das war Der Medikus, Das Parfum. Ja, und Der Alchemist. Das sind eigentlich alles, die 3 Bücher, auch historisch verbunden, sind eigentlich Bücher, die in dieselbe Richtung gehen. Und die haben mich alle 3 tief berührt, weil es alle 3 Charaktere waren, wie so in den schönsten Romanen, die ihre unglaublichen Hürden hatten, die aus dem Nichts kommen, die Hürden überkommen sind und die durch das Leben und ihre Reisen auf ganz interessante Menschen gestoßen sind und auch viel gelernt haben und verinnerlicht haben. Und deshalb finde ich diese tatsächlich, ich habe sie in sehr jungen Jahren schon gelesen, die Bücher. Ich war, glaube ich, wirklich ein Teenager. Die haben mich schon geprägt, bis heute noch.
Schön. Sind sehr, sehr schöne Tipps. Vor allem auch schön, dass es keine Fachbücher sind. Ne? Finde ich auch mal sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Meine letzte Frage für dich, liebe Karin. da freue ich mich ja am meisten drauf, tatsächlich.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, also voll Spannungsbogen hochgehalten.
Ja, ja, ja.
Nein. Also wird für dich wahrscheinlich was sein, wo du viel auch drüber nachdenkst, beziehungsweise auch beruflich dich immer wieder berührt. Und vielleicht hast du eine Strategie oder einen Tipp für mich oder für alle Menschen, die in einer Situation sind, wo sie sagen, hey, ich bin gerade unhappy, zum Beispiel beruflich oder privat einfach irgendwo mit ihrem Leben einfach nicht happy sind, ja, und vielleicht in so einem kleinen Loch sitzen und nicht wissen, wie sie da rauskommen können. Was kann ich tun?
Ich hab ein Learning aus einem Kurs, den ich damals, damit würde ich starten, belegt habe in Amerika, und das war der Kurs Crisis Management. Und eine Lehre aus dem Crisis Management, also wenn eine Krise passiert, dann ist es egal, ob es irgendeine Plattform ist im Ozean, die irgendwo explodiert, oder eine persönliche menschliche Krise. Dieses erste Learning, dieser erste Schritt heißt Scan the Environment. Also Scan the Environment bedeutet diese 5 Fragen. Was passiert? Wer ist involviert? wann passiert das? Dieser ganze Kontext. Mhm. Wie ist es zustande gekommen und warum? Mhm. Diese 5W-Fragen auch. Um überhaupt mal zu sehen, was ist das Problem? Was ist der Ursprung? Warum fühle ich so? Wer ist involviert? Was genau macht mich unglücklich? Also wirklich auch hier wieder mal dieses Innehalten und bevor man nach Lösungen schaut, mal wirklich zu erfahren, what the fuck is going on? Was mich eigentlich unglücklich macht. Und darüber, also das ist die Basis. Und ich würde sagen, erst wenn sich das geklärt hat, und ich habe gelernt in den letzten Jahren, es ist wirklich klug, wenn man solche Dinge verschriftlicht. Wirklich mit einem Papier und mit einem Stift und niederschreibt. Das heißt, eine unglaubliche Power, in wirklich Dinge niederschreiben oder von mir sogar zeichnen, wenn man eher ein visueller Typ ist, die niederzuschreiben und zu überlegen, so was sind die Dinge, die mich stören. Und der zweite Schritt ist, im besten Falle findet man selbst eine Lösung, aber ich glaube, viele Menschen finden selbst nicht eine Lösung, weil bei so vielen Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Und wie kann man es denn sehen, wenn man selbst so tief drin steckt? Da kann ich wirklich sagen, sucht euch den Rat von Menschen, entweder eurem eigenen Umfeld, Menschen, denen ihr vertraut, oder einem Mentor oder einem Coach, dem ihr das schildern könnt, der vielleicht in diesem Bereich mehr Erfahrung hat. Mehr Erfahrung bedeutet vielleicht, dass er selbst schon erlebt hat, selbst schon Erkenntnisse daraus gezogen hat. Wie kommt man aus dieser Situation raus? Und lasst euch da Unterstützung geben. Das ist so viel wert. Ich war in so vielen Situationen, wo ich nicht gewusst habe, wie gehe ich damit um? Wie löse ich es, wenn ich mal herausgefunden habe, was es ist? Und da waren Gespräche manchmal, selbst wenn es nur eine Stunde war. Es war so, da war die Lösung da. Und diese Sache würde ich empfehlen.
Klasse. Vielen, vielen Dank. Das sind zwei richtig, richtig tolle Tipps. Karin, ich bedanke mich für deine Zeit, für das wirklich tolle Gespräch. Da war ganz arg viel mit drin. Wir haben dich kennengelernt, wir haben dein Business kennengelernt und ganz viel erfahren. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz persönlich für deine Family, für dein Business. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich treffen und das Gespräch fortsetzen.
Johannes, tausend Dank. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet. Dankeschön für die Einladung.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.